Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Und wir sind wieder da. Hallo.
Hallo Kimi. Ich habe mir gerade deine Stories angeschaut bei Instagram.
Oha, ja.
Und habe gedacht, das sah nach einem richtig guten Hüttenwochenende aus. Erzähl. Ja. Was war bei dir los die letzte Woche?
Was war bei mir los? Mein Freund hatte Geburtstag und deswegen waren wir auf so einer kleinen Selbstverpflegerhütte am Berg oben und haben da seinen Geburtstag gefeiert. Und das war tatsächlich sehr, sehr schön. Das Wetter hat leider nicht so ganz mitgemacht, vor allem am zweiten Tag beim Runtergehen war es dann sehr nass und sehr kalt und sehr herbstlich, aber trotzdem war das richtig, richtig schön. Und es hatte tatsächlich so ein bisschen was von dem Film, wo ich letztens drüber gesprochen habe, von 8 Berge. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Nachrichten bekommen, dass die Leute sich den Film angeschaut haben und dass er ihnen gefallen hat. Sehr schön, das freut mich. Und so von der Stimmung, so diese abgeschiedene Hütte und Berge und so und Emotionen und so, das ist alles schon, kommt schon an den Film hin. Aber ja, ich hatte ein sehr schönes Wochenende, das siehst du mir auch, glaube ich, an. Ich strahle sehr in die Kamera rein.
Ja. Ja, das stimmt. Du hast nochmal schön Energie getankt, bevor es jetzt losgeht in die Rennwoche, oder?
Mhm. Ich fahre morgen nach Frankreich und laufe am Sonntag Le Templier. Sehr aufregend. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Das ist mein längster, mein weitester Lauf. 80 Kilometer. Sehr kompetitives Rennen. Also die Startliste ist ziemlich
crazy. Ich habe noch keine
gefunden.
Ich habe vorher noch geschaut, weil es bei Live Trail noch nicht drin war.
Was heißt Startliste? Ich habe auch keine Startliste angeschaut, sondern ich habe mir den, also es gibt so einen, die Elite-Post auf Instagram von Le Tapis. Und da siehst du halt einfach mal, wer da alles am Start ist. Also davon starten auch schon mal 1, 2, 3 nicht, das weiß ich. Zum Beispiel eine Dani Moreno ist nicht dabei, eine Toni ist auch nicht dabei. Aber auf jeden Fall ist es so, ganz viele, die halt quasi beim UTMB kein gutes Rennen hatten, wie zum Beispiel ich auch, suchen sich halt dann ein neues, schönes Ziel, ein besonderes Ziel. Und das ist halt in dem Fall jetzt der Templier. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das ganze Event, weil man hört so viel Gutes darüber. Und es ist halt einfach was ganz anderes wohl und was sehr Historisches und was sehr, ja, Besonderes. Deswegen bin ich sehr vorfreudig, gespannt, aber auch aufgeregt und hippelig. Und genau, deswegen ist das jetzt wahrscheinlich, wenn wir aufnehmen, so ein Mix aus. Ich hatte ein richtig schönes Wochenende und bin noch sehr beseelt und glücklich. Und ich bin aber auch gleichzeitig aufgeregt und hippelig und am Nervöseln wegen der Rennwoche.
Ja. Ich muss gestehen, ich kannte das Rennen vorher gar nicht, bis letztes Jahr, dass der John, der mich ja trainiert, gewonnen hat. Und auch meinte, dass es halt in Frankreich ein bekanntes Rennen ist, was da Tradition hat. Und dadurch, dass du ja auch in Chamonix gewohnt hast, wird es dir sowieso dann was gesagt haben. Du musst doch mal sagen, wie lang, wie viel Höhenmeter, so, damit man auch weiß, wo man dir die Daumen drückt.
Jetzt kommen wieder die Facts. Also es sind 81 Kilometer. Es ist ein Rundlauf, also man startet und finisht in Milo. Und es sind 3500 Höhenmeter, ziemlich genau, also ungefähr die Höhenmeter wie beim OCC, aber halt 30 Kilometer mehr, ja, nicht ganz. Und
also
ja,
viel laufbarer.
So die Facts. Es ist viel laufbarer. Ich habe mir aber sagen lassen, also ich kenne diesen Lauf sehr gut wegen meinem Coach, wegen dem Guy, weil der kommt ja auch aus Frankreich. Und ja, wie wir wissen, sind die Franzosen ja schon ein sehr stolzes Volk. Und der Guy ist auch ganz, ganz angetan von diesem Lauf und diesem Event, weil es halt schon einfach was sehr anscheinend, ich meine, ich bin es noch nie gelaufen, ich werde es jetzt sehen, aber es muss was sehr Besonderes sein. Und es ist auch sehr viel, also zum Beispiel, was das Pflichtmaterial angeht, ist man viel, viel befreiter. Also es ist alles so ein bisschen dem Läufer oder der Läuferin überlassen, was man mitnehmen möchte, was sich gut anfühlt. Also ich glaube, die einzigen Pflichtdinge sind eine Stirnlampe, weil wir im Dunkeln starten, ein Faltbecher und eine Windjacke, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Oh, das ist echt wenig.
Verpflegung und so, aber es gibt auch nur 3 Verpflegungsstellen, die gecrewt werden dürfen und 3 Wasserstellen, wo man halt sich selbst wieder auffüllen darf. Und ja, es ist alles so ein bisschen, ich würde sagen, nicht so aufgeladen wie jetzt zum Beispiel ein UTMB-Rennen. Es ist einfach schon noch sehr entspannt gehalten und das finde ich sehr schön. Aber
nicht so kommerziell wahrscheinlich. Genau. Ja, okay.
Ich glaube, kommerziell ist es inzwischen schon auch, aber trotzdem irgendwie familiärer noch. Ja, und ich bin sehr gespannt. Wir haben leider nicht so Glück mit dem Wetter. Das ist echt bitter. Also es ist genau diese Woche, die dort, also jetzt die letzte war schön, die nächste soll schön werden, nur diese ist anscheinend sehr regnerisch und ein bisschen kälter. Aber ja, so ist es halt. Und genau, deswegen, ich freue mich jetzt auch. Also ich freue mich auch, jetzt wieder ein Rennen zu haben und mich auf was, ja, Neues einlassen zu dürfen. Und genau, deswegen mal schauen, was es wird, wie es wird.
Ja, das wird sicher gut. Also wir drücken am Sonntag die Daumen.
Ja, das ist
und
lieb.
Ich wünsche dir vor allem, dass es mit der Anreise alles gut funktioniert und klappt. Jetzt, wo ich eben dein Gepäck gesehen habe. Aber das wird, es wird alles gut werden.
Ja, wir haben ein großes Auto. Deswegen habe ich mir, ich habe es gerade schon zu dir gesagt, weil sonst bin ich schon, ich bin schon ein sehr bedachter Packer, weil ich habe ja kein Auto, kein eigenes. Das heißt, ich fahre ja oft öffentlich irgendwo hin. Da kannst du natürlich nicht mit 10 Taschen ankommen. Aber jetzt, wo ich halt weiß, okay, theoretisch kann man alles irgendwie ins Auto schmeißen, habe ich mir das nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist alles trotzdem sehr orange. Also wegen Terex und unserer Rennfarbe und so. Aber ja, zum Beispiel für eine Woche habe ich jetzt 5 Pullis dabei. Fragt man sich auch, ob das sein muss. Muss es natürlich nicht, aber ja, wenn es geht, dann nehme ich die halt mit. nee, aber mal schauen. Ja, so viel zu mir. Ida, wie geht's denn dir? Wie ist die OP gelaufen? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Mir geht's eigentlich sehr gut. Also die OP ist super gelaufen. Ich war da in Nürnberg, aber auch in den besten Händen, wurde am Freitag dann entlassen und bin seitdem hier zu Hause in Innsbruck wieder. Ja, eigentlich, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man so viel rumsitzt, so viel das Bein hochlegt. Aber das hat sich nach dieser Woche auch schon wieder, also ja, es ist in Ordnung. Ich finde, am schlimmsten, glaube ich, sind fast diese Thrombosespritzen, die man nach OPs ja machen muss. Von den Schmerzen her geht es. Ich nehme jetzt auch schon kein Schmerzmittel mehr. Und ja, ich übe mich ein bisschen in Geduld. Ich habe dir vorhin auch schon geantwortet. Ich bin sehr unausgeglichen. Ja, genau. Also ich merke schon, dass mir die Bewegung fehlt. Und auch so ein bisschen das rauszugehen, was zu erleben. Also ich gehe schon noch viel eigentlich raus, weil ich habe gerade den Hund von meinen Eltern da, Milka. Und die muss natürlich ein paar Mal am Tag raus. Aber das sind halt nur sehr, sehr kurze Spaziergänge. Und ja, ich merke schon, dass mir so bisschen, ja, was heißt bisschen, dass mir das Laufen sehr fehlt.
Das glaube ich dir. Wie lange darfst du denn nicht?
Also ich habe noch ich fahre ja am Flieger am Samstag, am kommenden Samstag ins Athleten-Summit von North Face wieder, unser globales Summit in Amerika, beim Headquarter von The North Face in Denver. Und dann sind wir danach noch in Colorado für eine Woche. Und wenn ich wiederkomme, habe ich einen Kontrolltermin und ja, also ich denke, dass ich da dann geplant ist, dass ich nach 2 Wochen schon wieder anfangen kann, ein paar Laufschritte zu machen. Aber wie ausgiebig, was das heißt, das ist alles noch nicht so definiert. Mal schauen, wie es jetzt mit der Wundheilung ist und ja, dass sich einfach alles gut erholt, nichts entzündet. Jetzt habe ich halt erstmal viel Physio diese Woche und sonst, ich kann mir selber die Wunde ja noch gar nicht anschauen.
Aber ich glaube, dass dieses Credo oder wie man sagt, Step by Step wahrscheinlich jetzt das Wichtigste und nicht so dieses, okay, wann kann ich wieder laufen, wann geht's wieder los, sondern erstmal dieses jetzt erstmal schauen, dass die Wunde gut wird und sich alles gut oder alles gut heilt und dann, ja, kann
das
man
stimmt.
Wahrscheinlich.
Aber ich hatte ja die gleiche OP schon mal 2018 oder 17 und da fühle ich mich jetzt schon viel, viel besser. Also ich habe gerade heute mit einer Freundin in der Uni drüber gesprochen. Eigentlich sollte ich die erste Woche halt auf Krücken gehen. Und da habe ich das auch gebraucht. Und jetzt ist es schon die ganze Zeit so, dass ich vergesse, die Krücken zu nehmen. Also es ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Natürlich bin ich noch vorsichtig und muss das Knie schonen und alles. Aber ich finde, so im Vergleich fühle ich mich viel, viel fitter oder als hätte ich es besser weggesteckt als beim letzten Mal. Und da ging es schon sehr schnell.
Ja, voll gut. Also da drücken wiederum wir die Daumen für dich, dass es schnell geht.
Sehr gut.
Nee, aber es freut mich auf jeden Fall, dass alles gut gegangen ist. Das war ja schon, ist ja immer das Allerbeste erstmal in der ersten, im ersten Moment. Und ja, dann wird das heilen und alles sicher auch so schnell gehen, wie es halt geht. Aber dass du unausgeglichen bist, kann ich sehr fühlen. Das wäre ich wahrscheinlich auch.
Werbung.
Ich hatte bisher toi 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 wenig mit Verletzungen zu kämpfen, aber was ich vor allem über die vergangenen Wochen jetzt in Frankreich gemerkt habe, ist, dass eine regelmäßige Physiobehandlung und gutes Krafttraining wichtig sind, um mit meinem täglichen Training klarzukommen. Und daheim in München habe ich den Basti, meinen Physio des Vertrauens, der mich unterstützt und mich regelmäßig behandelt. Und das hilft mir natürlich sehr dabei, meinen Körper in Balance zu halten. Aber ja, wenn ich reise, ist es ziemlich schwierig. Wie machst du das, Ida?
Oh ja, ich kenne das leider zu gut. Vor allem, wenn ich mal keine Schmerzen oder Wehwehchen verspüre, dann kommt die Nachbereitung bei mir ehrlich gesagt ganz schön kurz. Und ich nutze die Zeit, die ich über habe, lieber noch einen Kilometer mehr zu laufen, als was Präventives für meinen Körper zu tun und Verletzungen vorzubeugen. Aber ich habe da jetzt die Exact Health App für mich entdeckt. Das ist eine zertifizierte Physiotherapie-App, entwickelt von Sportphysiotherapeuten, die viele Rehabilitations- und Präventionspläne mit Fokus auf Fuß, Knie, Hüfte und alles, was man so an typischen Laufverletzungen kennt, legt. Die Pläne lassen sich auch ganz einfach in den eigenen Trainingsplan mit aufnehmen.
Die Anpassung der Pläne basiert auf Schmerzen, Feedback und Fortschritten und außerdem gibt es in der App Trainingsvideos und unterstützende Artikel, die es euch ein bisschen einfacher machen. Verfügbar ist die Exact Health App im Apple Store und im Google Play Store. Mit unserem Code Höhenmeter, alles groß geschrieben, HOEHENMETER, bekommt ihr bis zu 40% Rabatt auf 3 und 6 Monatspläne.
Den Link und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
Werbung Ende.
Ja, also ich fand eigentlich, glaube ich, sogar die Zeit im Krankenhaus, während ich auf die OP gewartet habe, am schwierigsten, weil da kann man sich ja noch bewegen und gleichzeitig muss man die ganze Zeit warten und hat nur so Kontrolltermine, Anästhesie, lauter sowas. Da war ich, glaube ich, noch viel unausgeglichener. Jetzt ist mir schon bewusst, dass ich mich jetzt auch einfach nicht so gut bewegen kann aktuell, aber es ist trotzdem, dass ich einfach merke, dass ich zufriedener und ausgelasteter abends ins Bett falle, wenn ich trainiert habe, als wenn ich jetzt halt einfach den ganzen Tag nur so durch den Tag lebe. Und es ist nicht, dass ich nichts zu tun habe. Ich gehe schon in die Uni und hab ein paar Aufgaben und mach Calls und versuche was für unsere Arbeit zu machen. Und das erfordert auch alles Planung, aber es ist trotzdem irgendwie ein ganz anderer Alltag.
Klar, es ist ja auch ein ganz anderes Körpergefühl, wenn man halt gewohnt ist, quasi einfach viel sich zu bewegen und einfach eine andere Art von Müdigkeit in den Knochen hat, als wenn man dann auf einmal so ein bisschen ruhig gestellt ist. Also das fühlt sich halt einfach sehr anders an, aber ja, das kann ich schon sehr gut verstehen. Also ich wäre da sehr ähnlich. Ich wäre wahrscheinlich ein Ticken grantiger. Aber
weißt du, woran mir das auch voll auffällt? Wenn ich einen Termin mache, wie jetzt zur Physio oder für ein Interview oder so, dann denke ich automatisch am Abend vorher, wann ich dann trainieren muss vorher. Also wann ich aufstehen muss, damit das mit dem Training genau hinkommt. Und mir ist halt jetzt das 2 oder 3 Mal passiert, dass ich dann denke, aber ich muss ja gar nicht trainieren, ich kann ja gar nicht trainieren, also ich muss überhaupt nicht dran denken, aber das ist so automatisch drin, das ist irgendwie komisch. Aber dabei fällt es mir fast am meisten auf.
Ja, nee, das kann ich gut verstehen. Das ist ja auch immer dieses, dass man sich in so richtig vollen Wochen, wo man halt irgendwie wirklich schauen muss, dass man mit Training und Terminen, dass man das irgendwie alles gedeichselt bekommt. Und da ist das dann ja schon so eine organisatorische Aufgabe manchmal, wenn man dann halt 2 Einheiten hat am Tag und so weiter. Und da verflucht man das dann manchmal. Und kaum fällt es mal kurz weg, ist das dann eher so, okay, was ist das jetzt eigentlich? Also irgendwie, was ist das jetzt für ein Tagesablauf? Deswegen, ich kann das total verstehen, ja.
Ja, mein Whoop, meine Uhr, die kennt sich auch nicht mehr aus. Da steht die ganze Zeit immer nur, dass ich in Top-Shape bin, weil ich halt so erholt bin wie nie. Super ausgeschlafen, nicht trainiert. Ja, ein bisschen ernüchternd. Na gut, aber wenn wir schon beim Thema sind, kommen wir doch zum Training der Woche, oder?
Das Training der Woche.
Kommen wir zum Training der Woche. Ich muss sagen, mir fällt es gerade irgendwie ein bisschen schwer, mich auf eine Einheit zu einigen. Aber ich habe jetzt einfach mal sehr unspektakulär, muss ich sagen, mein Dauerlauf vom vergangenen Samstag genommen, also bevor wir quasi zu der Hütte aufgebrochen sind, war ich noch in der Früh einfach 2 Stunden locker laufen. Und es war, weil normalerweise wenn ich es hinbekomme, dann laufe ich am liebsten in der Früh so um 9 oder um 10 los und mache davor schon so ein bisschen Arbeitskram und bin davor schon gerne ein bisschen am Computer und so. Und jetzt am Sonntag war es das erste Mal seit langem wirklich, dass ich mal wieder nüchtern gelaufen bin und sehr früh losgelaufen bin, um das zeitlich alles hinzubekommen. Und habe richtig gemerkt, dass es mir ein bisschen, also die Motivation hat ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Und dann war es aber unerwarteterweise ein sehr, sehr einfacher Lauf in dem Sinne, dass es sich sehr schön angefühlt hat. Kennst du das, wenn man eigentlich nicht so sich nach einem Training fühlt und man geht raus und läuft los und dann fühlt sich's unerwartet gut an? Und so war es am Samstag. Das ist ja eigentlich sehr deutlich besser, als wenn man Lust hat und dann fühlt sich's blöd an. Und dann waren diese 2 Stunden auch sehr kurzweilig und noch dazu, weil es halt so früh war, war das halt dann so ein total ruhiger und entspannter Start in den Tag, weil noch nicht viel los war. Und das war so ein richtiger Herbstmorgen, neblig. Man hat gesehen, die Sonne kommt aber irgendwann später raus und so. Und deswegen war es richtig schön und ich war nach 2 Stunden wieder zurück und halt quasi bereit für den Tag und sehr gut drauf. Und deswegen war es mein Training der Woche. Ist jetzt wahnsinnig, ist nicht besonders aufregend, aber es war ein sehr schöner Lauf.
Ja, doch, ich finde, das ist viel, viel besser als andersrum, wenn man sich aufs Training freut oder halt denkt, das ist ein leichtes Training und dann hat man einfach einen richtig beschissenen Tag, weil man sich nicht so fühlt oder die Beine schwer sind oder das ist doch ja so rum viel, viel besser.
Ja, finde ich auch. Genau, deswegen gar nicht mehr so viel mehr dazu zu sagen. Hast du ein Training der Woche oder
skippen wir das? Ja, ich weiß nicht, ob es noch zählt, weil es ist von letzten Mittwoch. Dadurch, dass wir ja donnerstags erscheinen, ist es jetzt eigentlich nicht in der vergangenen Woche, aber es war halt der Tag vor meiner OP. Okay, also du sagst, es zählt.
Es zählt auf jeden Fall.
Na gut, dann habe ich eins. Ich war eben an dem Mittwoch, bevor ich nach Nürnberg gefahren bin, ganz in der Früh hier noch 1 Stunde laufen. Und es hat total geregnet. Und es war auch echt mega früh. Ich bin auch nüchtern gelaufen, damit es sich überhaupt noch ausgeht, bevor es losging. Und ich habe es einfach so genossen. Ich weiß nicht, ich finde es manchmal so herrlich, wenn man ganz in der Früh so in der Dämmerung im so richtig dampfenden Wald unterwegs ist. Und dadurch, dass es so geregnet hat, also jetzt nicht extrem geschüttet, aber schon geregnet, war die Luft so frisch. Und es war, ich habe einfach die Stunde richtig genossen und ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut, wie viel Kilometer ich gelaufen bin oder wie viel Höhenmeter oder wie schnell ich gelaufen bin, sondern hatte nur einen Timer, dass ich nach 30 Minuten umkehre. Und es war einfach ein richtig schöner Lauf. Ich habe es nochmal sehr genossen, bevor ich jetzt in die kleine Pause gegangen bin.
Voll schön. Also im Grunde war es ja auch eher so ein emotionales Training. Ja, voll schön. Hast du manchmal, ich meine, wenn es noch so dämmert und noch im Wald ist es ja sowieso immer ein bisschen dunkler, als wenn man im Freien läuft. Hast du da manchmal Angst oder so? Oder ist das nicht so?
Also hier jetzt am ersten vor Tierbegegnung, wo ich mir dann auch immer sage, was soll schon passieren? Obwohl ich sagen muss, Dioni hat mir letztes Jahr erzählt, als ich gesagt habe, wo ich hinziehe, da gibt es so viele Wölfe, da musst du aufpassen.
Was?
Und dann daran muss ich immer denken, wenn ich ganz in der Früh oder am Abend in der Dämmerung alleine laufe. Mhm. Aber eigentlich nicht, gar nicht. Ich finde schon, eigentlich treffe ich nie wen. Und klar, das irgendwie könnte das ja auch was Schlechtes bedeuten, wenn man dann mal wen trifft, dass man jetzt auch nicht unbedingt weiß, wie man sich helfen soll, außer schnell weiterlaufen. Mhm. Aber ich habe eigentlich verschwende ich gar keinen Gedanken daran, weil ich finde, es ist hier oben so ruhig, so gefühlt abgelegen und so. Ja, ich muss echt sagen, ich habe gar keinen Gedanken bis jetzt daran verschwendet. Und ich kenne die Trails inzwischen auch in- und auswendig. Und ich weiß, wer in welchem Haus wohnt, wenn ich da vorbeikomme oder zu wem da welche Alm oder welche Hütte hier oben gehört. Und ja, ich glaube, also ich bin ja jetzt schon ein Stückchen außerhalb aus Innsbruck. Das hat das schon verändert. Das ist jetzt nicht so wie, ich hatte ja mal diese furchtbare Begegnung bei meinem Dauerlauf wann war das? Anfang des Jahres, glaube ich, Februar sogar noch, also vor Istrien auf jeden Fall noch. Mhm. Und ich glaube, sowas würde mir jetzt hier nicht passieren. Vielleicht sollte ich auch auf Holz klopfen. Aber deswegen habe ich es auch, glaube ich, ganz gut verdrängt. Aber ich muss auch sagen, ich war nachts trotzdem noch nie wieder wirklich laufen. Also so, dass ich, es war jetzt auch nicht erforderlich, aber dass ich jetzt ein Nachttraining gemacht habe, wo ich komplett nur im Dunkeln unterwegs war und irgendwie um 2 die Nacht rausgegangen bin oder so, wie man das ja für die Ultras, die auch nachts gehen, manchmal macht. Das habe ich seitdem trotzdem noch nicht wieder gemacht.
Also es ist schon noch im Kopf drinnen.
Ja, wahrscheinlich schon im Bewusstsein, ja.
Mhm.
Ja, aber ich, also da bei dem Training habe ich es auf jeden Fall nur genossen und nicht dran gedacht.
Schön. Ich frage nur, weil ich habe das sogar. Weil ich bin noch im Dunkeln quasi losgelaufen, aber ich wusste, es wird in 20 Minuten hell oder 30. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mit einem mulmigen Gefühl losgelaufen bin. Ich merke echt, dass ich da einfach schon echt, dass ich das total im System habe, dass da immer so eine Vorsicht da ist. Und ich habe auch erst, dass es hell wurde, dann meine Musik ins Ohr.
Ja, okay, das verstehe ich schon.
Und so Zeug. Und war schon, habe immer so eine Hab-Acht-Stellung. Und das fand ich sehr interessant. Ja,
man muss halt auch sagen, du bist in München in der Stadt oder halt in einem Vorort und ich bin schon echt abgelegen jetzt am Berg, aber ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Also wenn man in der Stadt in der Früh läuft, ist es wunderschön und man ist nicht komplett allein. Aber man findet natürlich auch noch so den ein oder anderen Überbliebenen aus der Nacht oder Wohnungslosen oder das kann einem halt auch passieren. Und da kenne ich es schon. Ich weiß noch gerade in Hannover, wenn ich da am Fluss lang gelaufen bin, unter den Brücken waren halt immer irgendwie Leute, die da übernachtet haben. Und das fand ich immer, das hat mir immer ein mulmiges Gefühl gegeben. Da bin ich immer richtig schnell dran vorbeigelaufen.
Wobei das jetzt hier tatsächlich, ich meine, ich laufe ja quasi aus der Stadt raus. Also ich laufe ja an der Isar entlang Richtung Süden raus. Also ich habe nicht mal diese, also ich habe bei meinem Lauf am Samstag, ich würde sagen, 1,5 Stunden von 2 Stunden habe ich keinen, also nicht eine Person gesehen. Aber ich merke halt, dass ich trotzdem, ich glaube, es wäre völlig egal, wo ich laufen würde, ob in der Stadt oder abgelegen. Ich habe trotzdem einfach, wenn es noch dunkel ist und wenn ich weiß, es sind nicht viele Leute unterwegs und so weiter, habe ich einfach immer so ein tendenziell ein bisschen einfach ein mulmiges Gefühl in mir und bin einfach aufmerksamer als jetzt mitten am Tag, wo ich weiß, also da laufen 1000 Leute rum und da passiert nichts so. Das habe ich halt gemerkt, deswegen hat es mich interessiert, wie das bei dir ist. Ja.
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 Aber ich bin auch ohne Musik gelaufen, also das stimmt schon auch. Ja. Ich bin bewusst ohne Musik gelaufen, damit ich alles höre um mich rum. Ja. Und das mache ich jetzt auch nicht so oft. Am liebsten laufe ich eigentlich schon mit Musik. Was uns zum nächsten, zum nächsten Punkt bringen. Hast du einen Laufsong der Woche für uns?
Der Laufsong der Woche.
Voll schöne Überleitung.
War
nicht mal geplant. Ich habe einen und ich habe mich jetzt heute bewusst, nachdem es jetzt wirklich zweimal ein eher ruhiger Song war, für einen Song mit bisschen mehr Wumms entschieden. Es ist ja auch Wettkampfwoche und da geht es jetzt ein bisschen zur Sache. Deswegen habe ich mir Pump It von Black Eyed Peas ausgesucht.
Oh ja.
Ja, absoluter Banger.
Das finde ich gut, ja.
Ja, nee, habe ich auch heute erst wieder beim Laufen gehört und ist auf jeden Fall, zieht einen noch mehr in die Laufschuhe rein. Also deswegen ist das mein Song der Woche.
Ja, sehr, sehr motivierend, das ist gut.
Ja, und du?
Ich habe einen Song mitgenommen, der mich ans Athleten-Summit in Amerika vor 2 Jahren erinnert.
Mhm.
Und den hatte ich diese Woche eigentlich durch Zufall in meinem Mix der Woche bei Spotify drin. Und habe ihn deswegen halt das nach langer Zeit mal wieder gehört, obwohl ich ihn auch in einer anderen Playlist drin habe. Und habe ihn dann doch das ein oder andere Mal bewusst gehört und gedacht, deswegen nehme ich den dieses Mal als Laufsong der Woche, auch wenn ich die Woche natürlich damit nicht laufen war. Das ist Dancing Next to Me von Grace and Chance. Und ja, es ist ein Mix. Es ist jetzt nicht so extrem motivierend wie jetzt dein Song, aber es ist auch nicht ganz so ruhig wie unsere Songs letzte Woche. Es ist einfach, ja, kann man gut beim Autofahren hören. Den hörst du einfach, wenn du nach Frankreich fährst.
Ja, ich überlege gerade. Ich finde es spannend. Ich kenne die wenigsten Lieder, die du nennst. Ich überlege gerade, wenn ich auch zurückdenke. Es ist ganz interessant.
Ich habe einen ganz komischen Musikgeschmack.
Ja, nein, ich würde dann nicht sagen, meiner ist der einzig wahre. Ich habe auch einen sehr cool. Ich höre Enrique Iglesias, Helene Fischer, alles rundherum.
Sehr extravagant, ja.
Ich wurde am Wochenende auch gefragt, was ich so für Musik höre. Habe ich auch nur gesagt, so ein bisschen alles und nichts Gescheites, weil es gibt jetzt nichts, was ich, also außer so Metal höre ich, glaube ich, alles an sich schon gerne, aber ich habe jetzt nicht die eine Musikrichtung, die ich immer und überall hören muss, aber es ist schon so ein wilder Mix, deswegen, schick mir auf jeden Fall das Lied, das höre ich mir auf jeden Fall an, das interessiert mich immer.
Ihr findet beide Songs von uns wieder auf der Playlist.
Sowieso.
Dann kommen wir zu den Community-Fragen, oder?
Die Community-Frage.
Ja, eins nach dem anderen wird hier abgerappt. Genau, und ich fange heute an. Ich stelle dir eine sehr schöne Frage, finde ich, von der Sarah. Und sie hat uns gefragt, wart ihr schon immer so ehrgeizig? Finde ich schön.
Ja, aus dem Bauch raus wollte ich auch sofort ja sagen. Aber dann habe ich erstmal die Definition nachgeschaut. Und die wäre ja, ein stark ausgeprägtes Streben nach Erfolg, Geltung und Anerkennung. Und da habe ich mich dann doch nicht gleich drin wiedergefunden. Streben nach Erfolg, ja. Geltung und Anerkennung würde ich verneinen. Vor allem in Bezug auf, ob wir schon immer so waren oder ob ich schon immer so war. Ich glaube schon, dass ich so, seit ich denken kann, einen sehr ausgeprägten Ehrgeiz entwickelt habe. Allein schon aus dem Grund, dass ich immer sehr viel Sport gemacht habe, immer leistungsorientiert versucht habe, Sport zu machen. Dann habe ich ja mit Tom einen Bruder, der nur ein knappes Jahr jünger ist als ich. Und wir waren eigentlich sowohl beim Sport als auch in der Schule überall immer so ein bisschen mehr wie, ja, fast wie Zwillinge, weil wir so dicht waren vom Alter. Dann dadurch, dass ich ein bisschen kleiner war für mein Alter und er ein bisschen größer, weil er auch ein Junge ist, waren wir einfach uns immer so sehr ähnlich, dass die Leute dachten, bei Tennisturnieren oder so, wir sind Zwillinge. Und wir uns dadurch immer sehr, sehr viel verglichen haben von Anfang an. Egal in welchem Sport oder egal in welchen Fächern in der Schule. So dass ich schon sagen würde, ich habe recht früh so einen Ehrgeiz entwickelt. Aber genauso auf der anderen Seite hat es schon auch dazu beigetragen, dass ich früh gelernt habe, mich für andere mitzufreuen, weil ich habe mich auch genauso riesig für ihn mitgefreut, für Erfolge oder halt, wenn irgendwas gut geklappt hat und konnte es gar nicht haben, wenn er unfair behandelt wurde oder wenn wir so Sichtungen hatten für Kader oder so, nur einer von uns genommen wurde, das war das Allerschlimmste. Ich glaube aber schon, dass das so ein bisschen der Grundstein für meinen doch sehr ausgeprägten Ehrgeiz ist. Also ich würde, um auf die Definition zurückzukommen, nicht sagen, dass ich nach Anerkennung strebe oder nach, was war das andere, Geltung. Im Gegenteil, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, auch wenn man das nicht meint. Aber ich strebe schon extrem immer danach, das Beste zu geben, das Beste rauszuholen. Kann mich nicht so schnell zufrieden geben, was auch oft ja halt einfach dann ein Problem ist. Denke aber auch, dass man als Leistungssportler diesen Ehrgeiz und Willen auch einfach braucht. Also ja, aber bevor wir weiter ins Detail gehen, sag du mal, was du zu der Frage denkst.
Ich finde es interessant, weil ich habe jetzt gerade, bevor wir in diese Frage reingegangen sind, mir gedacht, boah, ich habe mir, also man geht da im Grunde mit dieser Frage sehr direkt um, weil du hast ja auch gesagt, mein erster Gedanke war ja, klar. Und so, weil ehrgeizig ist ja im Grunde was im Grunde genommen vielen Sportlerinnen und Sportlern zugeschrieben wird. So, ja, sie oder er ist ehrgeizig, weil sonst wäre sie ja nicht da, wo sie ist oder so. Deswegen war das natürlich so die direkte, wobei das stimmt nicht. Bei mir war es nicht die direkte, wie sagt man, das direkte Gefühl, dass ich es bin, sondern ich weiß genau, wie ich es mir herleiten kann. Aber so diese Definition, da finde ich mich jetzt auch nicht wieder in dieser Form von, ich brauche Anerkennung und ich brauche Geltung, Erfolg, klar. Ich glaube aber tatsächlich schon auch, dass Anerkennung ein gewisses, also es gehört schon auch mit rein, würde ich sagen. Ich meine, im Grunde genommen ist das ja auch was sehr, ich meine, man braucht es vielleicht nicht, aber es ist schön, wenn man sie bekommt. Das glaube ich ja, schon, dass ich das auch. Es geht
irgendwo mit Erfolg auch einher. Ja. Wer erfolgreich ist, ja, bekommt wahrscheinlich mehr Geltung oder ist anerkannter. Ja. Ja.
Also ich glaube, dass das so ein bisschen mit reingeht. Ich finde auch, Anerkennung kann ja auch was sehr, also das muss ja nicht sein, dass man sich jetzt ins Rampenlicht stellt und sagt, hier bin ich und ich fühle mich ganz toll, sondern ich finde, Anerkennung ist ja auch, kann ja wirklich auch was sein wie, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man einen guten Lauf hat und dann kriegt man schöne Nachrichten auf Instagram, die sagen, boah, krass, dass du das durchgezogen hast oder keine Ahnung, dass sie ja im Grunde auch anerkannt werden für das, was man geschafft hat. Und das habe ich auf jeden Fall schon auch, dass ich das schön finde, wenn ich das schaffe. Aber um jetzt mal auf ehrgeizig zurückzukommen, ich finde es bei mir sehr interessant, weil, und das steckt wie bei dir auch so ein bisschen in der Kindheit drin, aber es hat sich bei mir verändert, weil ich war als Kind ich würde sagen, also, und das ist wahrscheinlich auch normal, weil als Kind bist du natürlich nicht verkopft in dem Sinne oder normalerweise nicht, sondern du machst halt einfach. Als Kind ist man ja noch viel befreiter von Gedanken und Zwängen, sondern man macht halt so ein bisschen, worauf man Lust hat. Und das hat mir in dem Fall sehr geholfen, weil meine Mama hat uns ja früher immer zu so Bambini-Läufen und so mitgenommen, das habe ich ja schon mal erzählt, und Landkreislauf und keine Ahnung. Und da war ich schon, würde ich sagen, so, also habe ich mich auf jeden Fall immer durchgebissen und fand es schon cool, wenn ich vorne mitgelaufen bin. Deswegen, ich würde sagen, als Kind war ich extrem ehrgeizig und war da schon auch so auf eine sehr, wie sage ich denn, selbstbewusste Art ehrgeizig. Also da war ich schon auf jeden Fall selbstbewusst so. Und es gibt so einen total süßen Zeitungsartikel von so einem, ich weiß gar nicht, was das war, irgend so ein Wesslinger Seelauf oder irgend sowas wird das gewesen sein. Und da ist meine Mama, glaube ich, erste gewonnen auf die 10 Kilometer. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, den Bambini-Lauf gewonnen. Deswegen wurden wir da als Familie quasi interviewt. Meine Schwester ist da, glaube ich, auch gelaufen, meine beste Freundin damals auch. Und dann habe ich als Satz einfach nur gesagt, dass ich total Halsweh habe, weil ich so fest geatmet habe, dass halt der Hals quasi so wund war. Kennst du, das hat man ja manchmal jetzt auch noch.
Ja.
Das ist ein total witziges Interview, weil ich glaube, ich sage sonst gar nichts. Also ich sage zu dem Rennen nichts, ich sage nur, dass ich Halsweh habe. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass ich schon als Kind sehr halt mich durchgebissen habe. Also da war es mir schon wichtig, vorne mitzulaufen. Das war mir auch beim Tennis wichtig, gut zu spielen. Es war mir auch wichtig beim Handball. Und da merkt man aber dann, dass es, je älter ich wurde, und dann kam diese Pubertätszeit, die ja sehr schwierig war bei mir, und da hat es so einen Dreh bekommen. Und da war ich dann, ich war ein sehr unsicherer Teenie, weil ich einfach eine gewisse Identitätskrise mit mir selber hatte. Dadurch wurde ich sehr unsicher. Und diese Sicherheit von Kindheitstagen, dieses, ich beiß mich durch und ich bin halt, ich bin da und ich bin präsent und ich bin ehrgeizig, das ist in der Zeit total weggegangen. Also ich habe zwar trotzdem, ich bin ja immer weitergelaufen und so, und ich war jetzt auch nicht so ein, keine Ahnung, so ein Mauerblümchen, aber ich war schon extrem unsicher im Vergleich zu meiner Kindheit und sehr verkopft und so weiter. Und damit einherging auch, dass ich nicht mehr so ehrgeizig war, weil ich einfach nicht mehr so selbstsicher war. Das heißt, ich habe halt an meiner Leistungsstärke und an mir selber eh immer gezweifelt. Und Zweifel und Ehrgeiz ist ja jetzt nicht so passend. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meinen Ehrgeiz verloren, oder zumindest ist der völlig verschütt gegangen in dieser ganzen Unsicherheit. Und der kam dann erst wieder, als ich wirklich gemerkt habe, ich bin gut im Laufen. Also gut im Laufen in dem Sinne von, dass es mir halt mehr liegt als anderen vielleicht oder keine Ahnung. Da habe ich gemerkt, okay, so allmählich kommt dieser Ehrgeiz wieder hoch und ich traue mich, mich wieder in einem Wettkampf zu stellen, weil ich habe in dieser Pubertätszeit immer gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so der Wettkampftyp und jetzt ist das mein Beruf. Das heißt, es war irgendwie nötig, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das ganz gut und ich laufe hier und da aufs Podium, keine Ahnung. Dadurch bin ich wieder ehrgeiziger geworden und das finde ich super interessant. Also deswegen auf die Frage, wart ihr schon immer so ehrgeizig? Ich würde sagen, jein. Also ich war auf jeden Fall ein ehrgeiziges Kind und ich habe das schon in mir und bin damit schon so ein bisschen groß geworden, aber habe es über die Zeit auch mal wieder ein bisschen verloren gehabt. Also das fand ich auch sehr interessant so. Es war jetzt eine kleine Geschichte, ein kleiner Exkurs in meine Kindheit, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Ja,
finde ich auch. Und ich finde halt, es ist echt interessant, weil gerade zu diesem Zeitpunkt, den du jetzt angesprochen hast, wo du es so ein bisschen verloren hast und meintest, dich haben dann halt andere Sachen interessiert, bist unsicherer geworden. Da denke ich immer, war für mich mein Ehrgeiz so das größte Problem, dass ich so verbissen darauf war, durch das Training muss doch jetzt anschlagen, jetzt muss ich doch eine Bestzeit laufen, wenn ich dann am Wochenende oder ein Turnier hatte oder so. Und das ist gut gelaufen, aber ich habe es nicht gewonnen. Oder ich bin bei einem Rennen habe ich gewonnen, aber bin keine neue Bestzeit gelaufen. Oder umgekehrt, bin eine Bestzeit gelaufen, aber nicht eine auf den vordersten Plätzen gelandet. Da war ich dann immer trotzdem so unzufrieden, dass ich immer gedacht habe, ich habe einer meiner Brüder, der ist definitiv talentierter als ich in Bezug auf Laufen und auch allgemein viel sportlicher. Aber der ist so selbstzufrieden und unehrgeizig, dass ich immer gedacht habe, ich würde mir gerne Scheibe abschneiden. Ich wäre gerne mehr so und würde einfach irgendwie anderen Dingen mehr Wichtigkeit bemessen und dafür, ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist total interessant, aber würde schon sagen, dass es bei mir anders als bei dir nicht da war und weg ist und wieder da ist, sondern es war einfach immer da und verfolgt mich bis heute.
Aber ich glaube, ich finde das ganz interessant, das Thema, aber ich hatte das letztens auch mit einer guten Freundin von mir, so diese Gratwanderung, und die ist ja bei uns zum Beispiel sehr präsent, würde ich sagen, zwischen, weil als Leistungssportler oder Leistungssportlerin muss man ja, also man oder sollte man einen gewissen Ehrgeiz in sich haben und ja auch schon diese Disziplin, dieses sich durch Einheiten durchbeißen und so weiter, dranbleiben, keine Ahnung. Und auch schon ein bisschen dieses Perfektionistische, was wir beide so ein bisschen haben, und dieses Kontrollstreben und so weiter. Das ist ja auf der einen Seite super hilfreich, um in einem Sport irgendwie gut zu sein oder das Training abzuarbeiten und so. Es ist aber auch ganz schnell eher so das, was einen ja auch triggern kann im Leistungssport. Es ist halt sehr, es ist wahnsinnig anstrengend, weil man sich nur sehr schwer damit tut, auszubrechen aus der sich selbst hingelegten Norm, sag ich mal, oder aus den eigenen Strukturen und einfach mal loslassen und eine gewisse Lockerheit in Dingen zu haben. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig, um, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen entspannter zu sein. Und das, glaube ich, fällt uns beiden vergleichsweise schwer. Und da ist es ganz schwierig, dann so eine, oder ist im Sport so eine Gratwanderung, was ist gut für den Sport und ab wann wird es quasi so ein bisschen toxisch? Das finde ich ein super interessantes Thema.
Mhm. Passt auch gut zu der Folge, die wir immer hatten über Talent, Wille und ja, mentale Stärke. Weil es stimmt schon, ich glaube auch, dass viele Sportler völlig sportartenübergreifend, die super erfolgreich sind, das sind nicht unbedingt die Talentiertesten, sondern oft kommen da halt viele andere Dinge zusammen und eben wer Talent hat, braucht auch immer irgendwo Ehrgeiz und genauso kann man sich halt mit viel Ehrgeiz auch überall gut hinarbeiten. Ja, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube schon auch, dass es ja bei uns einfach dazugehört und Voraussetzung ist, aber fand's auch spannend von dir zu hören, wie sich das so entwickelt hat, wie du es so schön genannt hast, deine kleine Geschichte.
Ja, meine kleine Geschichte, ja, fand ich auch, also ja. Ein Auf und Ab.
Werbung.
Wir dürfen euch heute etwas von unserem neuen Podcast-Partner Coro vorschwärmen. Die Coro-Drogerie ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das haltbare Lebensmittel in großen Verpackungen vertreibt. Es gibt Nussmusse, Trockenfrüchte, Superfoods. Und diesen Monat steht alles unter dem Motto gesunde Snacks. Und ich bin ganz gespannt, Kimi, was du uns heute mitgebracht hast.
Snacks sind, wie wir alle wissen, vor allem diejenigen, die zum Hungry-Sein neigen, was bei mir auch auf jeden Fall der Fall ist. Ein absolutes Muss. Das heißt, Snacks sollten wir alle immer dabei haben. Ganz egal, ob unterwegs, in der kurzen Pause oder als kleiner Genuss zu Hause. Und deswegen habe ich euch zwei Snack-Beispiele mitgebracht, die bei mir auf jeden Fall nicht mehr fehlen dürfen. Zum einen für alle Mousse- und Creme-Fans die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme. Super lecker, perfekt zum Dippen oder als Beilage fürs Müsli oder als Brotaufstrich direkt. Geht alles und schmeckt alles super lecker. Oder der perfekte Snack-Mix. Wie der Name schon sagt, eine super Mischung aus leckeren Snacks, aus süß und salzig mit Edamame, Cranberries, Mandeln und Maulbeeren. Das wären meine zwei Snackbeispiele. Was hast du denn mitgebracht, Ida?
Ich habe für mich die Nut Butter Cups entdeckt. Die gibt es einmal als gesalzene Pistazie oder auch mit Erdnuss und in dunkler Schokolade. Und ich muss gestehen, ich liebe die. Ich habe meinen ganzen Vorrat aufgegessen. Und das Beste ist, sie sind auch noch vegan. Aber sonst tut's für mich auch einfach mal eine Handvoll gefriergetrocknete Mangostücken zwischendurch. Die snacke ich auch ganz gern. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn das Ganze dann auch noch vegan, bio und ohne Palmöl ist.
Mit dem Gutscheincode HMKM, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 5% Rabatt auf eure nächste Coro-Bestellung und könnt dadurch vielleicht den ein oder anderen Snack ganz neu für euch entdecken.
Werbung Ende.
Die zweite Frage, die wir heute machen, kommt von Anka. Und Anka fragt, wie kann man sich bei euch so eine Off-Season vorstellen? Und auch wenn du jetzt noch nicht in der Off-Season bist, gebe ich gleich mal an dich ab.
Also meine diesjährige Off-Season beginnt ja Ende November, also sehr spät. Ich muss aber sagen, ich finde es ja teilweise so, also ich finde an sich ist es super cool, weil ich fliege quasi aus Südafrika heim in die Adventszeit und habe Off-Season. Das ist natürlich, muss ich schon sagen, sehr perfekt. Also weil ich mag ja Weihnachten sehr gerne und so diese ganze Zeit davor. Und meine Off-Season geht 2 Wochen, wo ich wirklich wo ich eh sowieso keinen Trainingsplan habe, das ist eh klar. Und wo einfach dieses ganze Thema Laufen, dieses ganze Paket Laufen und Trainingsplan und so und strukturiert hier und da, das fällt alles komplett weg. Und Guy und ich haben da aber so ein bisschen die Abmachung, sage ich mal, dass ich halt einfach mache, wonach mir ist. Sprich, auch wenn ich mal Lust haben sollte zu laufen, dann ist das kein No-Go, sondern dann laufe ich halt so, wie ich Lust habe. Natürlich sollte es jetzt nicht so jeden Tag stattfinden oder so. Das sprich, meine Off-Season sieht einfach so aus, dass ich 2 Wochen lang einfach mich so bewege, wie wonach mir ist. Ganz viele Ausgleichssportarten mache, einfach wenn das möglich ist, keine Ahnung, auf die Ski gehe oder ins Fitnessstudio oder mal bouldern.
In der Adventszeit gehst du auf die Ski.
Naja, es gibt ja was, wo man hinfahren kann. Man weiß ja nicht, wie die Schneesituation in der Zeit dann ist. Ich bin jetzt ja nicht ganz so weit weg von den Bergen, deswegen es wäre tendenziell eine Möglichkeit.
Du könntest auch Ackerjoggen gehen.
Nein, auf keinen Fall. Und es gibt, ich meine, wann war denn das? War das? Ich glaube, das war letztes Jahr auch so November, Dezember oder ich weiß gar nicht, wann es so viel Schnee hatte.
Das stimmt.
Aha. Und so, und jetzt warte mal, weil da sind sogar Leute im Westpark auf den Langlaufski gestanden, ja, in München. Also, es ist alles nicht unmöglich.
Ich würde dich sonst auch auf der Eisbachwelle sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also, alles kann, nichts muss. Das ist mir alles. Bouldern, ich war letztes Mal das erste Mal bouldern. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, es, sprich, meine Offseason sieht halt so aus, dass ich einfach, was Bewegung angeht, dass das komplett mir überlassen ist. Einfach nach Lust und Laune, aber auch jetzt nicht zu viel, dass der Körper sich auch einfach mal erholen darf. Hm. Und ansonsten habe ich jetzt keinen Off-Season-Ablauf. Einfach mal so ein bisschen den Kopf lüften dürfen, ein bisschen loslassen dürfen, vielleicht auch mal einen Glühwein, keine Ahnung. Einfach mal so ein bisschen, einfach diese Strenge mal ein bisschen ablegen. Das fällt mir, wie wir gerade drüber gesprochen haben, tendenziell schwer. Aber mich einfach mal so ein bisschen in dieses Freihaben fallen lassen. Aber es ist schon auch eine Möglichkeit, weil ich meine, wir beide haben ja dann nicht einfach Off-Season und haben dann 2 Wochen frei, sondern es gibt ja auch noch andere Dinge, die weiterlaufen, auch wenn das Training pausiert ist in dem Sinne. Und das muss ich sagen, darauf freue ich mich, weil ich habe halt aktuell auch so ein, ja, ein sehr großes Projekt, was halt gerade so ein bisschen immer hinten ansteht, hinter dem Laufen. Und das ist auch völlig okay, weil jetzt einfach noch 2 Wettkämpfe anstehen. Aber ich freue mich zum Beispiel auf die Möglichkeit, in den 2 Wochen mich dann wirklich auch mal auf diese Sache wirklich komplett einlassen zu können und mal Zeit für was anderes zu haben und eben mal nicht in dieser Klammer vom Training so drin zu sein, sondern wirklich einfach mal einen Tag anders planen zu dürfen. Und das ist auch Teil der Offseason, einfach mal wirklich diese Klammer des Laufens kurz weglassen zu dürfen. Genau, mhm, das wäre meine Offseason. Was meinst du? Wie ist deine?
Ja, ich finde, es ist jedes Jahr halt ein bisschen anders. Ich habe es überlegt, jetzt dieses Jahr, es ist eh anders, weil meine Offseason ist jetzt. Es war von Anfang an so geplant, dass ich die OP so lege, dass ich nach der OP 2 Wochen halt Offseason mache, wo ich mich eh nicht bewegen kann. So dass man die jetzt nicht unbedingt vergleichen kann mit einer Offseason sonst, wo man halt alternative Sportarten macht, sich einfach anders bewegt, auf andere Sachen Lust hat. Letztes Jahr war es auch nicht so wie geplant, dadurch, dass ich dann krank geworden bin. Dann habe ich ja eigentlich so die Off-Season auf Sizilien gemacht im Urlaub, wo ich aber noch nicht wieder ganz fit war. Und ja, also die letzten 2 Jahre hatte ich auf jeden Fall keine normale Off-Season. Aber ich habe dabei auch gemerkt, dass ich vor 4 Jahren oder so, da habe ich gedacht, dass ich in der Off-Season ganz normal weiterlaufe, zwar ohne Trainingsplan, so wie du es eben gesagt hast, aber trotzdem halt einfach so, ja, meinen täglichen Ablauf beibehalte, dass ich einfach so für mich nach Lust und Laune laufen gehe. Und da habe ich aber gemerkt, dass es mir nicht geholfen hat. Der Körper hat nicht genug abgeschaltet. Dann habe ich mir irgendwann anders so diese Pause geholt durch eine Verletzung, durch Kranksein, Kränkeln. Sodass ich schon glaube, dass es eine sehr wertvolle Pause ist, die man sich sowohl körperlich als auch mental geben muss. Finde aber, so ein bisschen hat für mich Off-Season den Reiz verloren, wie ich das noch war, als ich bei der Bahnenstraße trainiert habe. Da war es immer so Off-Season, okay, ich mache jetzt einfach 2 Wochen gar keinen Sport. Ich fahre zur Familie oder, also sofern es ging, weil es noch Ferien waren. Ja, das finde ich ist jetzt beim Trail schon ein bisschen anders. Entschuldigung. Das war mega. Der hat sich gerade von meinen Füßen wegbewegt. Ich weiß nicht, ob man das rausfiltern kann. Eieiei. Das ist ja heute echt eine Geräuschkulisse.
Naja, bisher war sie ganz brav.
Der Parkplatz wird neu gerollt.
Ach so, das hört man aber gar nicht.
Sie fiebt, ich habe die ganze Zeit Stress im Hinterkopf. okay, wo war ich? Auf jeden Fall, ja, brauchte ich aber dieses Jahr vor allem diese Off-Season fürs Mentale durch die Ultras, diese ganzen langen Rennen, habe ich schon das Gefühl gehabt, nicht körperlich unbedingt, also körperlich war ich schon auch müde jetzt am Ende des Jahres, aber vor allem mental so ein bisschen ausgelaucht zu sein und da eine Pause zu brauchen vom Laufen. Mhm. Und da war, glaube ich, meine mentale Offseason am ehesten noch die Uni-Exkursion, weil es halt meine Woche gar nicht um Laufen ging und ich auch gar keine Termine in Bezug auf Laufen hatte, keine Calls, keine Meetings, nichts. Und da wirklich von abschalten konnte und dann, ja, doch irgendwie mit neuer Energie danach mich aufs Laufen freuen konnte. Aber dieses Jahr ist halt die Offseason bei mir irgendwie nicht eine normale Offseason. Wobei du schon auch recht hast, wenn du sagst, man stellt sich das vielleicht so vor, dass wir dann jetzt einfach frei haben, weil unser Beruf das Laufen ist. Das stimmt ja einfach wirklich nicht. Es ist trotzdem laufen alle anderen Termine, Sponsorenverpflichtungen, Calls, dann bei dir das Schreiben, bei mir die Uni, sowas läuft alles trotzdem weiter. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe meistens dann noch eher mehr Termine mir hingelegt, weil ich eben weiß, dass ich keine Trainingszeiten einplanen muss. Aber man hat halt einfach nicht dieses tägliche Training, nicht den Trainingsplan, nicht, dass man morgens sich überlegt, wann man trainiert oder wann man die beiden Trainingseinheiten macht, wann man oder was man dazwischen isst und wie man das alles regelt, sondern da dann einfach ein bisschen von Abstand nehmen kann für 2-3 Wochen. Manche machen ja auch länger Off-Season oder kürzer, aber ich für mich habe einfach herausgefunden, dass 2 Wochen gut ist und dass ich auch wirklich eine Pause vom Laufen brauche, weil sich sonst der Körper holt. Aber dieses Jahr ist es eben ein bisschen anders.
Das stimmt schon. Du hast jetzt schon, ja, ich würde sagen, letztes Jahr schon auch. Also ja, wirklich 2 Jahre. Ne, so. Ja, eine andere Art der Off-Season gehabt, das schon. Aber
ich glaube, es kommt sicher auch ein bisschen daher, dass ich es sehr ausgereizt habe. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass ich den Zeitpunkt finde, die Saison zu beenden und in die Off-Season zu gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe für das Jahr alles erreicht und trotzdem bin ich noch nicht am Limit. Weil letztes Jahr dann mit Corona und danach war ich ja noch 2-3 Mal krank und auch dem Magen-Darm und Zeugs und so nach dem UTMB war einfach das, ja, dann längst überfällig. Ich hätte längst eine Pause gebraucht und dieses Jahr mit der Verletzung vom Sturz mit Hüfte und Knie und jetzt der Knie-OP ist es relativ ähnlich, wenn auch diesmal andersrum, dass es halt wirklich Verletzungen sind. Ja, das ist mein Vorhaben fürs nächste Jahr, dass ich, auch wenn ich immer so früh ins Jahr starte, weil das muss man ja auch sagen, ich renne halt immer schon 2 Monate vor dir, dafür, dass du jetzt noch 2 Monate länger Saison hast, wünsche ich mir, dass ich es mal so hinkriege, den Zeitpunkt abzupassen, dass ich in die Saisonpause starten kann. Ohne Krankheit und Verletzung.
Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ich meine, dieser Eintritt in die Saison, der ist ja auch so, wie du es gerade gesagt hast, extrem wesentlich für die Frage, wann kommt die Off-Season. Und meine Season oder meine Saison startet ja immer dann vergleichsweise zu deiner zum Beispiel relativ spät. Also ich starte meistens im April, beziehungsweise im März haben wir immer dieses Trainingslager mit Terex auf Fuerteventura. Und das ist dann wirklich so der Startschuss für die Saison geht los. Und das erste Rennen ist dann meistens im April. Nächstes Jahr ist es vielleicht im März, aber das ist jetzt
alles. Dieses Jahr war es sogar auch Mai, oder? Wann war Transvulkan? Ich glaube Mai.
Transvulkan war Mai, aber ich bin im April zumindest schon so ein kleines lokales Rennen gelaufen. Also diesen Andex Trail und Berlin Halbmarathon.
Ah ja, stimmt. Stimmt, nicht zu vergessen.
Nicht zu vergessen.
Ja, das war ja auch nochmal anders für den Saisonplan mit der Straße am Anfang des Jahres. Das sowieso, das stimmt.
Ja, genau. Deswegen war es auch wieder April. Aber ich weiß nicht, ich merke irgendwie, dass mir, weil ich hätte jetzt nächstes Jahr auch theoretisch die Möglichkeit, im Februar schon mein erstes Rennen zu laufen. Und da merke ich, das ist mir einfach zu früh, weil wenn die Saison davor bis Ende November geht, dann ist 2 Wochen Off-Season und dann ist Mitte Februar schon wieder das nächste wichtige Rennen. Das ist mir irgendwie zu wenig Pause zwischen zwischen Anfang und Ende so. Und deswegen tendiere ich jetzt auch wieder dazu, im März oder dann im April anzufangen, aber dann eben wieder bis Ende November zu gehen oder bis Mitte November.
Ja, genau. Es ist total abhängig davon, was man auch für Saisonhöhepunkte plant. Ich meine, der UTMB ist immer etwa zum gleichen Zeitpunkt, aber jetzt nächstes Jahr gäbe es wieder eine WM, die dann im September erst wäre, Mitte, Ende September, was auch recht spät ist. Man, ja, muss sich das einfach vorher überlegen, wann man in die Saison startet, wann es letzte Rennen ist. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr das so gut organisiert kriege, dass ich mal eine Saisonpause habe, in der ich weder krank noch verletzt noch operiert bin.
Ja, das wünsche ich mir auch sehr für dich. Das ist ein sehr gutes Vorhaben, ja, auf jeden Fall. Ja, dass du auch so befreit dann, also was heißt befreit, jetzt will ich es nicht verschreien, nicht, dass ich jetzt 2 Wochen lang dann durch München marschiere und die Adventszeit genieße, aber...
Ja, weil du könntest Skifahren, das könnte ich gerade nicht, selbst wenn es Schnee gäbe. Ja. Nein, ich könnte jetzt auch nicht ins Wasser gehen, nicht Aquajoggen gehen, nicht Bouldern gehen, nicht Tennis spielen gehen. Ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube, das ist auf jeden Fall wertvoll. Ich meine, eigentlich ist das ja gerade so die Zeit, die Saisonpause, in der man es ein bisschen genießen kann, wo man mal mit Freunden Sachen machen kann, für die man sonst eben keine Zeit hat, weil man so einen strukturierten Tagesablauf hat mit Training, mit Verletzungsgefahr, mit Rennen. Ja, aber dir steht das noch bevor.
So, das war jetzt zum Beispiel auch, dass wir halt einfach am Wochenende auch quasi arbeiten. Und dann auch unser Wochenende quasi so strukturieren müssen, dass dann, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt am vergangenen Wochenende bei mir, so ein Wochenende auf der Hütte, dass ich da weiß, okay, mein Training ist quasi so weit abgehakt oder so strukturiert, dass ich den einen Lauf mache, bevor wir abfahren und den anderen dann, wenn wir wiederkommen.
Ja.
Also das ist ja alles auch wieder so ein Gebastel. Das ist alles nichts Schlimmes, so, das meine ich damit nicht. Aber das gehört halt einfach auch dazu, dass die Wochenenden eigentlich bei uns genauso sind wie die Tage unter der Woche. Und das darf dann einfach auch mal ein Wochenende, darf dann mal ein Wochenende sein in der Offseason. Und das sind schon alles einfach Dinge, die sehr schön sind. Deswegen ist so eine Offseason nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe es gerade mit meinen Eltern diskutiert gestern, weil wir so die Wochenenden bis Weihnachten durchgegangen sind und ich habe an keinem Wochenende mehr was Freies, sondern immer irgendwie so Tagungen oder Talks oder irgendwo für ein Shooting hinfahren oder für eine Reise oder wie jetzt halt Amerika erstmal die nächsten 2 Wochen ansteht. So, das ist so extrem schnell, wie die Zeit dann vergehen wird. Und gleichzeitig, wenn man halt was mit Leuten machen möchte, die nicht unter der Woche flexibler sind, so wie wir, das muss man ja auch sagen, das ist auch ein Geschenk, dass man dann an Wochenenden immer verplant ist und das, obwohl jetzt nicht mal mehr Rennen anstehen. Also bei mir.
Ja. Das heißt, du fährst das nächste Mal erst an Weihnachten wieder heim?
Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich mal unter der Woche fahren, aber ja.
Ja, schon krass. Es ist einfach Mitte Oktober. Ja, ja, das gehört dann schon auch dazu. Das stimmt. Das ist halt so dieses, keine Ahnung, ich habe da letztens erst so ein bisschen drüber geschimpft, so dieses, ich muss am Wochenende auch immer laufen und so. Und dann kam halt aber auch dieses Aber, naja, aber dafür hast du halt unter der Woche einfach eine gewisse Freiheit und so und Freizeit, die andere Leute nicht haben, weil sie halt einen normalen Job in dem Sinne haben. War ich auch sehr kleinlaut und musste auch sehr schnell zugeben, ja.
Das ist schon ein großer Vorteil, das stimmt.
Ja, hat alles immer seine Vor- und Nachteile, so wie alles im Leben, ja. Absolut. Ja,
das ist wahr. Ich muss jetzt, glaube ich, mit Milka rausgehen, weil sie sehr
fiebt.
Sehr laut fiebt und sonst ich hier nicht mehr ins Mikro sprechen kann. Na gut, ich wünsche dir fürs Wochenende alles, alles Gute. Wir drücken die Daumen.
Dankeschön.
Und eine gute Anreise morgen. Und wir hören uns nächste Woche mit einem Rennbericht wieder.
Danke, Ida. Erhol dich gut. Liebe Grüße an Milka.
Milka. Wie die Schokolade.
Milka, wie die Schokolade. Und dann, hören wir uns nächste Woche mit einem Rennbericht und darauf freue ich mich. Bis dann.
Tschüss.